SWR 2 Tandem.
Im März 2003 verkündete der damalige Kanzler Gerhard Schröder seine Reformpolitik unter dem Namen Agenda 2010. Vor 10 Jahren, am 1. Januar 2005, traten die Hartz-IV-Gesetze dann in Kraft. Und damit die Sanktionen, die das Jobcenter verhängt, wenn die Bezieher von Hartz IV bestimmte Regeln nicht befolgen. Doch viele fallen durchs Raster, weil sie den strengen Vorgaben der Jobcenter nicht gewachsen sind, Termine versäumen oder Maßnahmen abbrechen. Die Gründe für Regelverletzungen sind vielfältig, die Folgen können für den Einzelnen fatal sein. Der Autor Tim Zülch hat Betroffene begleitet.
Jedes Mal, wenn diese Briefe im Briefkasten liegen und dann irgendwie mit dem Herzklopfen das aufmachst so, und denkst, oh nein, was kommt jetzt schon wieder? Ist ja auch irgendwie so eine psychische Belastung so. Und auch ein guter Streitpunkt, ne? Auch untereinander.
Ich weiß ja schon mal, wenn bei mir ein grünes Fahrrad vor der Tür steht, dann habe ich was Unangenehmes im Briefkasten. Dann kocht es in mir außer latent, weil ich wieder weiß, dass es nie, nie was Positives. Das ist nie was Freundliches, es ist nie was Höfliches. Es ist immer irgendeine neue Drohung, es ist immer irgendwas, was versucht, einen ein Schema zu pressen, in das man vielleicht nicht reinpasst oder nicht reinpassen will. Es ist schon von vornherein klar, es gibt wieder nur Nervenreihen und Stress.
Wenn man das Jobcenter betritt, bekommt man eine Waffe an den Kopf gehalten. Weil dir klar gemacht wird, eben halt, Freundchen, du machst das, was wir sagen, oder wir drücken ab. Ja, wir drücken ab, indem wir dich in Form von Sanktionen entweder wirtschaftlich vernichten oder dich brechen, damit du machst, was wir wollen.
Jetzt öffnen Sie bitte alle mal den Internetbrowser. Wissen Sie alle, was ein Internetbrowser ist?
Bewerbungstraining. Ein schmuckloser Raum mit 15 Computern. Hier muss jeder durch, der Hartz IV bezieht. David Krigenow schüttelt den Kopf.
Das ist eine völlige Verdummung. Das ist für mich eine Vergewaltigung. Ich merke, wie mein Gehirn anfängt, irgendwie zu kochen und zu schlackern und zu versuchen, durch die Ohren irgendwie zu entflüchten. Bloß raus hier.
Ihr Bildschirm müsste nun so aussehen.
Er muss zum 3. Mal zu einem Bewerbungstraining. So will es das Jobcenter. Für ihn Stress und Zeitverschwendung.
Dann sitzt neben mir tatsächlich so eine sehr sympathische und nette und bemühte 40-jährige türkische Hausfrau, die nebenbei als Putzhilfe arbeitet. Und die hat noch nie in ihrem Leben einen Computer angefasst. Nie. Und dann ist sie total stolz, als sie es schafft, den einzuschalten. Aber das ist für sie ein Erfolgserlebnis, für mich nicht.
David Krigenow ist Fotograf. Ausbildung an der renommierten Folkwang-Schule in Essen. Danach Jobs im Feuilleton, einer Wochenzeitung und in Werbeagenturen.
Ich war fest angestellt in Frankfurt und in Hamburg und jahrelang habe dann auch noch eine ganze Weile freiberuflich gearbeitet, als freiberuflicher Kreativdirektor. Das waren 4-stellige Tagessätze, die man da gekriegt hat, problemlos. Und war dann 10 Jahre lang in großen internationalen Agenturnetworks auf der oberen Kreativebene tätig. Und das ist dann auch alles zusammen geklappt und keine Tagessätze mehr gezahlt, sondern Stundensätze, teilweise Halbstundensätze. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist nicht mehr meine Branche.
Krigenow besann sich auf seine Ausbildung. Er machte sich erneut selbstständig, nun als Fotograf. Doch auch diese Branche veränderte sich dramatisch.
2007 gab es da gravierende Entwicklungen hin zu Microstocks und Leserreportern und man muss ja schon froh sein, wenn eine Zeitschrift auf die Idee kommt, umsonst ein Bild von einem abzudrucken, mitunter. Dort Fuß zu fassen, ist halt nicht einfach und es dauert, die entsprechenden Kontakte auch zu kriegen.
David Krigenow hatte viele Ideen für Fotoprojekte. Doch mit dem Verkauf seiner Fotos an Verlage und Galerien klappte es nicht. Bald waren seine Rücklagen aufgebraucht.
Dann fing das damit an, dass ich mir die Krankenkasse, die ich mir nicht mehr leisten konnte, vom Staat habe finanzieren lassen. Das ging dann darüber hinaus, dass ich irgendwann einen Mietzuschuss beantragt habe. Und so ging das dann progressiv leider weiter, weil der Businessplan, den ich für meine eigene Freiberuflichkeit aufgestellt hatte, sich eigentlich jedes halbe Jahr nach unten korrigieren musste. Ja, und dann ist man ganz schnell in diesem System drin.
Er sah keinen anderen Ausweg mehr, als Hartz IV zu beantragen. Das Jobcenter schickt ihn seither zu Bewerbungstrainings. Für ihn ist es jedes Mal eine Qual.
Das Ganze läuft dann so, dass einem eine halbe Stunde ein Vortrag gehalten wird, was ein Browser ist. Das ist für mich reine Zeitverschwendung und ich hasse Zeitverschwendung, weil ich die besser nutzen kann. Und währenddessen liegt alles brach, was ich in der Zeit zu Hause von meinem privaten Computer aus an Kontakten und Recherchen halt unternehmen könnte. Nur, damit ich hier irgendwie Wohlverhalten zeige.
Weil er es nicht aushielt, brach Kregenow die Maßnahme vorzeitig ab.
Ich lege das dann auch immer detailliert dar, warum ich um Abbruch dieser Maßnahme dann bitte. Der Endeffekt ist immer der gleiche, man kriegt eine Sanktion verpasst. Und die Sanktion sieht immer so aus, dass einem 30% weggezogen werden.
Sanktionen werden zum Beispiel ausgesprochen bei Meldeversäumnissen.
Andreas Ebeling ist Sprecher des Jobcenters in Berlin.
Meldeversäumnisse sind in Klammern ganz einfach gesagt Termine. Ich habe meinen Termin versäumt. Dann sagt der Gesetzgeber, muss eine Sanktion ausgesprochen werden. Oder ich bekomme ein Arbeitsangebot und ich trete dieses Arbeitsangebot ohne wichtigen Grund nicht an. Es gibt wichtige Gründe, die man erklären kann, warum man bestimmte Dinge nicht gemacht hat. Und dann obliegt es in der Entscheidung des Arbeitsvermittlers zu sagen, ja, das ist ein wichtiger Grund oder nein, das ist kein wichtiger Grund.
Seit vor 10 Jahren, zum 1. Januar 2005, die Regierung Schröder die Agenda 2010 einführte, sind Mittelkürzungen fester Bestandteil der Sozialgesetzgebung. Fördern und fordern war und ist die Devise. 10% Kürzung, wenn man einen Termin versäumt, 30% beim Abbruch einer Maßnahme oder wenn man ein Arbeitsangebot des Jobcenters ablehnt. 3 Monate dauert eine solche Kürzung. Michael Fielsch schaut auf den Bildschirm seines Computers, loggt sich bei seiner Bank ein.
Erschreckend, es ist für mich erschreckend, die Überweisung vom Jobcenter zu sehen.
Seit ein paar Wochen bekommt er 30% weniger, weil er ein Arbeitsangebot des Jobcenters abgelehnt hat. Vorher hatte er bereits 2 Termine bei seiner Sachbearbeiterin schriftlich abgesagt und um einen Ersatztermin gebeten. Trotzdem kürzte das Jobcenter jeweils 10%.
Statt 391 Euro dann nur noch 195,50 dann auf dem Kontoauszug zu sehen sind. Das löst eine Wut aus, das löst eine Traurigkeit aus, weil man sieht, dass man selber jetzt davon betroffen ist und dass die einzige Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen, wäre, Maßnahmen vom Jobcenter mitzumachen. Egal wie sinnlos sie sind, egal was es für eine Arbeit ist. Nur diese Möglichkeit zu haben, ist für mich ein purer Wahnsinn.
Fielsch will jetzt die Miete reduzieren, damit er die Kürzung seines Existenzminimums überstehen kann. Wenn das Jobcenter ihn nicht sanktionieren würde, käme er zurecht. Der Regelsatz reicht ihm. Auch weil er Strategien gefunden hat, trotzdem am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Am Hackeschen Markt in Berlin-Mitte ist eine Aktion angekündigt. Es geht um das bedingungslose Grundeinkommen. Michael Fielsch ist politisch aktiv und viel in der Stadt unterwegs. Doch 2,60 Euro für einen Fahrschein kann er nicht zahlen.
Ich fahre jeden Tag mehrfach hier im Stadtzentrum Hemtald oder im Nahbereich meiner Wohnstätte fahre ich irgendwo zu welchen Aktionen. Und im Hartz-IV-Regelsatz rund 20 Euro sind vorgesehen für den Erwerb einer Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr. So ein Sozialticket kostet an die 40 Euro. Ja, und woher ich die restlichen 20 nehmen soll, kann mir keiner erklären. Beziehungsweise sagt man da immer, muss man von anderen eben halt anderen Dingen abzweigen. Das Problem ist, dass im Hartz-IV-Regelsatz eben halt überall zu wenig drin ist und du überall abzweigen musst.
Michael Fielsch kauft also gar keine Fahrkarte und fährt schwarz. Natürlich wird er gelegentlich kontrolliert. Die Mahnungen legt er dann ins oberste Fach seines Schranks.
Weil ich sozial nicht ausgegrenzt werden möchte. Ne? Wenn du dann auch noch vom öffentlichen Nahverkehr ausgegrenzt bist, geht die soziale Isolation immer weiter. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich will mich in die Gesellschaft einbringen, aktiv einbringen. Und da gehört eben halt Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs mit dazu.
Über 1 Million Sanktionen wurden im Jahre 2013 bundesweit ausgesprochen. Der Anteil von Sanktionierten an der Gesamtzahl der Hartz-IV-Bezieher steigt. Je nach Bundesland sind es 3-5%. Nicht besonders viel, könnte man meinen, aber ein größer werdender Teil ist mehrfach sanktioniert. Bis zu 100%. Diese Menschen bekommen gar nichts mehr. Doch was ist der Grund, das Existenzminimum eines Menschen zu kürzen? Andreas Ebeling, Bundesanstalt für Arbeit.
Sie können sicherlich sagen, dass es auch eine Bestrafung sein soll. Es soll daran erinnern, du hast hier etwas getan, was nach dem Gesetz nicht richtig ist. Du hast eine Verpflichtung, wenn du hier staatliche Leistungen hältst, dich auch an bestimmte Regeln zu halten. Und sie haben etwas gemacht, was sie nicht tun dürfen, tun sollen. Es soll einen gewissen Lerneffekt erzielen, natürlich.
Bestrafung? Lerneffekt? Mehrfach haben Forschungsinstitute untersucht, wie Sanktionen des Jobcenters wirken. Sie alle kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Das Kölner Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik ist 2013 den Folgen von Sanktionen nachgegangen. Die Wissenschaftler befragten 2000 Leistungsbezieher. Sie schreiben, dass von einer Sanktion keine substanziell positiven Wirkungen auf die Intensivierung der Arbeitssuche ausgehen. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall. Sanktionierte würden seltener nach Arbeit suchen als Nicht-Sanktionierte. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles will Sanktionen nun vor allem für junge Arbeitslose begrenzen und insgesamt vereinfachen. Hartz-IV-Empfänger dürfen aufgrund von Sanktionen nicht mehr auf der Straße landen. Wohnungen und Heizungen sollen sicher sein. Außerdem sollen Langzeitarbeitslose gezielt gefördert werden. Im November stellte sie dazu ihr Konzept vor. Das Problem: die bayerische CSU ist dagegen.
Das ist Louis Balz. Ein ganz berühmter amerikanischer Fotograf.
Ein Café in Berlin-Schöneberg. David Krigenow hat seine Sonnenbrille auf die Stirn geschoben, steckt sich eine Zigarette an, die er im Ascher verglühen lässt. Er blättert durch seine Mappe.
Ja, Louis Balz gilt als sehr verschlossen und sehr zurückhaltend, wozu natürlich diese schwarze Sonnenbrille, die er immer trägt, sehr dazu beiträgt. Und ich bin dann wie üblich einfach direkt auf ihn zugegangen und wir sind innerhalb von 10 Sekunden angefangen, über Venedig zu reden, weil er da lebt und wo man die besten Cafés dort findet. Und daraus hat sich eine sehr schöne Bekanntschaft entwickelt.
Reduzierte Porträtfotos in Schwarz-Weiß. Offene Blende, unscharfer Hintergrund. Krigenow porträtiert berühmte Fotografen. René Bury, Andreas Gursky, Jörg Sasse, Robert Lebeck und Elliot Erwitt. Sie alle hat David auf Chip und Festplatte gebannt.
Meine Serie wird konsequent, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wenn ich die Leute halt kennengelernt habe, nur im öffentlichen Raum, bei öffentlichen Anlässen aufgenommen. Also immer nur während Pressviews, Pressekonferenzen, Vernissagen, Lectures. Situationen, die eigentlich für eine gelungene Porträtaufnahme völlig kontraproduktiv sind, weil man denjenigen quasi aus dieser Situation rauslösen muss, eine Intimität aufbauen und man muss jeweils in diesen Räumlichkeiten den neutralen Hintergrund finden und das passende Licht, damit eine Einheitlichkeit in der Serie ist und das Ganze die Anmutung einer Studioaufnahme auch bekommt.
Unverständnis ist die übliche Reaktion, wenn Krigenow im Jobcenter von seiner Arbeit berichtet.
Ich habe jetzt nur das Problem, dass ich aus dem Segment freie Kunst komme. Damit kann ohnehin kein Mensch was anfangen. Die Vorladungen in die Behörde, die sind das Schlimmste. Die versuche ich auch nach Möglichkeit zu vermeiden. Dann sage ich, ich habe irgendwie in der Zeit Kontakte mit 3 Galerien gehabt, mit 2 Verlegern, mit einem Herausgeber. Ich habe mit Kollegen versucht, Jobs auszutauschen. Und dann, ja, und wo ist das zählbare Resultat? Und dann habe ich gesagt, ja, ein zählbares Resultat liegt nicht vor. Ja, wann wird denn eins vorliegen? Also wenn Sie selber nicht in der Lage sind, dann müssen Sie halt irgendwie Ihre Selbstständigkeit aufgeben.
David Krigenow ist nicht der Typ, der klein beigibt, wenn man ihn zu etwas zwingen will. Seine Reaktion auf Sanktionen des Jobcenters hat sich über die Jahre eingespielt.
Ich nehme dann immer die Sanktionen in Kauf. Und die Sanktionen sieht immer so aus, dass einem 30% weggezogen werden. Dann laufe ich immer zu Frau Stenschke und alle Prozesse bisher gewonnen.
Bundesweit ächzen die Gerichte unter der Last der Hartz-IV-Klagen. Allein in Berlin sind es knapp 50.000 unerledigte Verfahren. Kommt es zum Prozess, wird ungefähr jede zweite Klage gegen das Jobcenter entschieden. S-Bahnhof Halensee. Michael Fielsch und 2 Mitstreiter laden Holzkreuze aus einem Transporter und stellen sie nebeneinander auf. Opfer der Agenda 2010 heißt die Aktion. Dutzende Schicksal hat die kleine Aktivistengruppe um Michael Fielsch gesammelt. Sie haben Warnwesten angezogen, laufen geschäftig zum Transporter und zurück. Jedes Schicksal ein Kreuz und ein knapper Text.
Es greift die Seele an, ja, wenn man das immer wieder sieht, diese Fälle immer wieder liest und so weiter. Wir haben sie selber auch ja online gestellt, wir haben sie selber die Texte erarbeitet und nach 2, 3, 4 fertiggestellten ist man selber fertig, weil es macht einfach nur noch wütend, wenn man das alles so sieht und liest und die Zusammenhänge begreift. die viele Menschen nicht sehen wollen und völlig ausblenden. Auch ganz unterschiedliche Fälle. Menschen, die sich, wie gesagt, das Leben nehmen. Menschen, die verunfallen, weil sie zum Beispiel keinen Strom haben.
Michael Fielsch ist Aktivist in eigener Sache. Seine Utopie? Ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und eine Gesellschaft, in der alle an den gesellschaftlichen Ressourcen partizipieren können.
Ich bekomme Hartz IV, ja, und sehe es auch als Auftrag, mich in die Gesellschaft einzubringen. Ja, nur wie ich mich einbringe, bestimme einzig und allein ich. Ja, und damit hat die Gesellschaft ein großes Problem.
Michael Fielsch hat traumatische Erlebnisse hinter sich. Sein Vater brachte sich um, als er 5 war. Er selbst kommt nicht klar mit Hierarchien. Ein Psychiater des Sozialpsychiatrischen Dienstes schreibt im Juli 2014 an das Jobcenter: Herr Fielsch leidet an einer depressiven Störung, die am ehesten diagnostiziert ist als posttraumatische Belastungsstörung mit depressiven Episoden. Fielsch fällt es schwer bis unmöglich, sich auf Vorgesetzte einzulassen. Die Tätigkeit sollte keinen hierarchischen Bedingungen unterworfen sein. Ich rege an, fachärztlicherseits die Sanktionen zu überdenken.
Das ist dann wie ein Teekessel. Ja, der fängt dann langsam an, Druck aufzubauen und innerhalb von 3 Tagen würde ich wie ein Teekessel da sitzen und pfeifen und würde dem Chef und so weiter nur noch ein Ding an den Kopf werfen.
Im Hof eines Biomarkts in Berlin-Friedrichshain. Sebastian und Jenny Schäfer suchen in einem Lagerraum nach ausgesondertem Gemüse. Einmal die Woche dürfen sie hierher kommen. Ihre beiden Kinder spielen währenddessen im Hof.
Dieses Foodsharing, da gibt es so vorgedruckte Anträge und die kann man dann den Supermarktbetreiber zeigen und da kann er es dann unterschreiben, damit er sich noch rechtlich absichert. Bei Obst und Gemüse ist das halt nicht so das Problem, weil man das ziemlich offensichtlich sieht, was das schlecht ist und nicht.
Sehr vielfältig, würde ich nie kaufen, sowas.
2 Kisten haben sie gesammelt. Momentan bekommt Sebastian Schäfer gar kein Geld vom Jobcenter. Sein Antrag auf Hartz-IV-Förderung wurde abgelehnt. Nun lebt die 4-köpfige Familie von rund 1.000 Euro im Monat inklusive Miete. Die beiden räumen das Gemüse zu Hause in die Schränke.
Wir dümpeln halt so durch die Gegend und sehen zu, dass wir unseren Dispo halt nicht zu sehr ausreizen. Dass wir nicht irgendwann zur Bank gehen und wir nicht mehr Geld haben. So. Dass man halt Containern geht, dadurch sparen wir halt extrem viel. Durch das ganze Brot, was man durchbekommt, Gemüse und Obst. Ja, man kann sich halt nicht viel leisten. Ne? Quasi gar nichts, wenn man es so sieht. Also für die Kinder halt, denen soll es an nichts fehlen, aber selber, selbst Schuhe, das ist schon irgendwie schwierig.
Sebastian hat sein Studium in Bielefeld abgebrochen. Er wollte in Berlin eine Ausbildung zum Erzieher machen. Das Jobcenter in Bielefeld stimmte zu.
Die haben auch die Hälfte der Kosten übernommen für den Wagen.
Doch der Sachbearbeiter in Berlin sagte nein. Der Umzug sei nicht vom Jobcenter Berlin-Friedrichshain genehmigt. Sebastian Schäfer könne ja BAföG beantragen. Aber dieser Antrag war bereits abgelehnt worden.
Der Umzug wäre auch gar nicht mit dem Jobcenter hier in Friedrichshain-Kreuzberg abgesprochen gewesen. Und da ist halt der Knackpunkt, so, das hätte ich ja gar nicht tun können, weil ich ja nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass ich dann in Friedrichshain wohne. Ich hätte ja auch genauso gut in Reinickendorf wohnen können oder in Pankow oder so. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt dann nicht.
Formal ist die Argumentation des Jobcenters nicht rechtswidrig. Es muss eine Ausbildung nicht fördern, aber es kann. Eine Ermessensentscheidung. Sebastian Schäfer hat nun einen Kredit aufgenommen. 300 Euro kriegt er monatlich, damit er und seine Familie über die Runden kommen. Erzieher werden gesucht in Berlin. Eigentlich. Doch die Jobcenter-Sachbearbeiterin riet ihm, die Ausbildung abzubrechen. Ohne Ausbildung könne er dann wieder Hartz IV beantragen.
Ja, warum machen sie das denn überhaupt? Sie können ja auch einfach so einfach harzen. Nach dem Motto, warum machen sie sich denn die Mühe? Und warum machen sie gerade so eine Ausbildung? Eigentlich auch, ja, weil das halt eine ziemlich vielversprechende berufliche Ausbildung ist, weil dann sichergestellt ist, sie können sicher sein, dass ich nach den 3 Jahren Ausbildung sofort raus bin. Weil ich dann sofort einen Job bekomme. So. Und das ja vielleicht noch ein Grund ist, darüber hinaus mal nachzudenken, ob es dann nicht vielleicht doch förderungswürdig ist.
Sebastian und Jenny Schäfer wohnen in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Das macht das Leben für sie einfacher.
So wird man halt noch durch die Gemeinschaft auch ein bisschen aufgefangen. Also ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn wir jetzt eine normale Lebensform hätten. Dann wäre es, glaube ich, nicht möglich. Ich glaube, dann wären wir schon pleite, komplett.
Mir ist das, wie gesagt, zweimal passiert. Dass ich von einem Tag auf den anderen keinerlei Leistung mehr empfangen habe. Einfach so. Da kam gar nichts mehr. Auch nicht die Miete. Und dann kommt ein Schreiben von der Krankenkasse, dass das Jobcenter einen abgemeldet hätte. Wo kriege ich jetzt meine Miete her? Wie verhindere ich, dass Vattenfall mir den Strom abdreht? Oder wie zahle ich jetzt weiterhin irgendwie Telefon? Da wird einem nicht mal mehr gesagt, was man falsch gemacht hat, um das zu verdienen. Das ist wirklich, es gerät dann in so eine völlig kafkaeske Ebene.
David Kregenow klagte vom Landessozialgericht in Potsdam. Der Prozess zog sich über Monate hin. Aber die Richter wurden deutlich.
Ja, damals vom Landessozialgericht, das war richtig schön. Das hat keine 3 Minuten gedauert. Da hat das Gericht denen irgendwie im Endeffekt gesagt, irgendwie, was denken sie sich denn eigentlich hier von der Behörde, was man hier mit den Menschen machen kann. Und dann habe ich halt innerhalb von, ich glaube, von 4 Tagen hatte ich dann irgendwie die 6 Monate plus Zinsen nachträglich auf meinem Konto.
Das gesetzlich festgelegte Existenzminimum definiert das, was ein Mensch wirklich zum Leben braucht. Darf das überhaupt gekürzt werden?
Ja, okay.
Jobcenter Berlin-Wedding. Michael Fielsch und sein langjähriger Einzelfallhelfer stehen davor. Er hat einen Termin mit seiner Sachbearbeiterin. Fielsch hat Schweißperlen auf der Stirn. Sein Begleiter mahnt, bitte nicht aufregen, das wäre kontraproduktiv. Lassen Sie lieber mich reden. Auch die Sachbearbeiterin hat sich Unterstützung durch eine Kollegin geholt. Tonaufnahmen sind nicht erlaubt.
Tut mir leid, es ist nicht bei mir nicht.
Nach dem Gespräch wirkt Michael Fielsch erleichtert.
Der Gesprächsverlauf hat dann gleich gezeigt, dass das eigentlich sehr positiv wird, das Ganze. Dass er dann eben halt wirklich jetzt eine Möglichkeit gibt, rauszukommen aus dem Jobcenter. Und das bedeutet eben halt dann, über das Sozialamt das Geld zu bekommen, raus zu sein aus dem Jobcenter. Nicht mehr diese Bedrohung durch die Sanktionen, dass ich mich dann wirklich freibestimmt einbringen kann in die Gesellschaft. Also es sind jetzt noch ein paar Schritte durch, eben halt Unterlagen wieder fertig machen. Und das macht mich wieder frei im Kopf.
So,
Jenny Schäfer hat sich durchgerungen, noch einmal zu einer Beratungsstelle zu gehen. Speziell für Leute, die Probleme mit dem Jobcenter haben. Hoffnung, dass ihr Mann doch noch Geld bekommt, hat sie aber fast keine mehr.
Ja, also wir sind jetzt, also er kommt jetzt ins 3. Ausbildungsjahr. Wir haben es immer wieder versucht. Irgendwelche Mittel, ob es jetzt wenigstens nur Wohnungszuschuss.
Du kriegst also jetzt kein Geld und jetzt können Sie das nicht mehr leisten.
Was heißt, wir sind jetzt gezwungen gewesen, Darlehen aufzunehmen,
vom Jobcenter damals?
Nee, das haben sie uns auch nicht gewährt.
Ja. Das ist eine Ermessensleistung. Eine Ermessensleistung ist nichts anderes, als dass der Jobcenter entscheiden kann, so oder so. Da kann man im Prinzip nichts machen.
Jenny hat einen Flyer eingesteckt. Erstausbildung für Spätstarter steht darauf. Das Jobcenter sucht bundesweit Menschen ohne Ausbildung, die eine machen wollen. Unterstützung garantiert. Erzieher gehören zu den gefragten Berufsgruppen. Das bestätigt auch der Pressesprecher des Jobcenters Berlin.
Potenzial ist vorhanden. Bezogen auf Berlin kann man bestimmt sagen, wir haben noch genügend Bedarf, dass wir auch natürlich entsprechend noch Erzieher benötigen.
Sebastian Schäfer schreibt einen Brief. Vielleicht seine letzte Chance.
Jetzt noch irgendwie jetzt ein paar Monate und dann sind wir da raus und das ist einfach, dann haben wir zwar auch erstmal nicht mehr, aber du bist einfach wenigstens nicht mehr abhängig von dieser Maschinerie. Da bist du eine Bearbeitungsnummer, du bist Arbeit, du bist Last und die Gespräche mit dir auch vermittelt, als wenn du diesen Menschen persönlich ins Portemonnaie greifst. Dass halt mehr auf die Einzelschicksale geguckt wird und nicht immer nur an irgendwelchen Paragraphen und dann nee, passt nicht, weg. Dass das Menschen sind. Weil das kommt mir so vor, bist du da einfach nicht.
Dass die ganzen Mitarbeiter des Jobcenters, dass die vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommen, dass sie selber auf der anderen Seite des Tisches sitzen können. Und sich dann einfach gespiegelt vorstellen, dass sie mit sich selbst und ihrem Verhalten konfrontiert werden, wenn sie etwas benötigen. Zumindest persönliches und respektvolles Verhalten, dass die Bedürfnisse des Klienten und seine persönliche Situation berücksichtigt wäre zumindest.
Wie gesagt, für mich ist das utopisch.
Der Wert des Menschen, Leben mit Hartz-IV-Sanktionen von Tim Zülch.